HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Piroth. Guten Abend.
Wir wissen, wo du wohnst. Wir kennen den Namen deiner Tochter. Die würden wir gerne schlachten.
Polizisten sollten sowas nicht tun.
Wir legen sehr großen Wert darauf, dass Kolleginnen und Kollegen sich verfassungstreu verhalten.
Die Vorkommnisse der letzten Zeit bestätigen uns, dass es eben Netzwerke gibt, die nicht durchleuchtet wurden.
Pfefferspray, Auge, Arm verdreht, Polizei hat Spaß und das Allerbeste ist Polizei,
das. Wenn man jetzt nicht hart durchgreift, dann weiß ich nicht, wann man sonst hart durchgreifen sollte.
Die Polizei ist Teil der Gesellschaft, deswegen überrascht es auch nicht, dass sich solche Einstellungsmuster auch bei hessischen Polizistinnen und Polizisten finden.
Polizei hat Rinder, Polizei heißt Thorsten, Melanie und Thomas.
Polizist, der sowas verschickt. Also das darf eigentlich nicht sein.
Es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Polizei. Sie müssen halt in den eigenen Reihen aufräumen.
Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer.
Seit letztem Sommer kommen in der Kanzlei der Frankfurter Anwältin Seda Basayildis immer wieder Faxe aus dem Darknet an. Mal wird darin gedroht, ihre kleine Tochter, Zitat, abzuschlachten. Mal sollen wahlweise sie, ihr Ehemann oder ihre Eltern sterben. Jedes Mal unterzeichnet mit NSU 2.0. Die Ermittlungen bringen die Polizei auf eine Spur, die bei der Polizei selber endet. Name, Anschrift und Faxnummer wurden nämlich von einem Dienstrechner des Frankfurter Polizeireviers 1 abgerufen. Bei der Hausdurchsuchung der Beamtin, die an diesem Computer angemeldet war, stoßen die Ermittler auf eine Chatgruppe. In der wurden offenbar Hakenkreuze und rassistische Witze ausgetauscht. Weitere Ermittlungen gegen Polizisten wegen rechtsextremer Umtriebe folgen. Inzwischen sind hessenweit 38 Fälle bekannt, auch in Kirtorf im Vogelsbergkreis, in Dieburg und in Mülheim. Diese konkreten Fälle vermischen sich zu einem diffusen Verdacht, dass die Behörden rechtsextreme Gewalt übersehen haben oder nicht entschlossen genug verfolgen. Die zögerliche Informationspolitik der hessischen Landesregierung gibt den Mutmaßungen weitere Nahrung. Gibt es bei der Polizei aber tatsächlich solche Netzwerke? HR2 Kultur, der Tag. Dein Feind und Helfer, Rechtsextreme bei der Polizei. Unser Thema heute Abend. Kehren wir nochmal zurück zu den Drohfaxen. Deren Serie reißt ja nicht ab. Es könnte beim letzten bekannten Schreiben vom Juni sogar eine Verbindung bestehen zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke.
Es ist der 5. Juni. Im Fernsehen läuft Aktenzeichen XY. Die Polizei sucht mit Hilfe der Fernsehsendung Zeugen des Mordes an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Anschlag auf den CDU-Politiker ist 3 Tage her. Der verdächtige Rechtsextremist Stefan E. wird erst 11 Tage später festgenommen. An diesem Tag erhält die Frankfurter Anwältin Seda Basayildis nach HR-Informationen ein weiteres Drohfax. Es ist erneut mit NSU 2.0 unterschrieben. Der Inhalt darf nicht zitiert werden. Grob zusammengefasst lautet er: Wir haben Walter Lübcke getötet, bald bist du dran. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Die Ermittlungen dauern an. Weitergehende Informationen oder Details zu bestimmten Ermittlungsschritten oder Ergebnissen werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.
Aus dem Drohschreiben wird nicht klar, ob der Verfasser tatsächlich etwas mit dem Mord zu tun hat, ob es Verbindungen nach Kassel gibt oder ob ein rechter Trittbrettfahrer den Mord an Lübcke für seine Zwecke nutzt. Rund einen Monat danach erhält die Frankfurter Anwältin das bisher letzte Drohschreiben. Kurze Zeit später ruft eine Gruppierung im Darknet zur Ermordung von Basayildis auf. Sie nennen sich Musiker des Staatsstreichorchesters.
Rückblick.
Die Anwältin Seda Basayildis vertritt unter anderem mutmaßliche Salafisten wie den Bin Laden-Leibwächter Sami A. Sie ist es gewohnt, Beleidigungsmails zu erhalten. Doch im Sommer letzten Jahres erhält sie das erste Drohschreiben, das selbst ihr Angst gemacht hat, erzählt die Anwältin im Januar.
Der Verfasser dieser Drohschreiben oder die Verfasserin will mir sagen, wir wissen, wo du wohnst, wir kennen den Namen deiner Tochter, die würden wir gerne schlachten. Wir kennen sogar den Namen deines Vaters, Geburtsdatum und. Also das hört ja gar nicht auf.
Inzwischen hat die Anwältin mindestens 6 Drohschreiben erhalten. Alle sind mit NSU 2.0 unterzeichnet, alle werden über das Darknet verschlüsselt versendet. In den Schreiben wird unter anderem das Leben der jungen Tochter bedroht. Basayildis wendet sich im August 2018 an die Polizei. Die Öffentlichkeit erfährt davon nichts. Erst im Dezember wird bekannt, dass 6 Polizisten des 1. Frankfurter Reviers auf der Zeil rechte Inhalte in einer Chatgruppe getauscht haben. Damals hieß es, die Chatgruppe sei im Zuge einer anderen Ermittlung aufgeflogen. Hinter diesen Ermittlungen verbarg verbargen sich die Drohbriefe an Basay Yildiz. Die Anwältin macht die Faxe schließlich öffentlich.
Ich musste einfach an die Öffentlichkeit treten, weil ich gesehen habe, es kommt null Information rüber und ich kenne den Ermittlungsstand nicht. Ich weiß nicht, woher eine Gefahr droht. Wie ist das einzuschätzen? Schreibt er nur Faxe oder setzt er das vielleicht um?
Die nicht frei zugänglichen Daten der Anwältin, die in dem Schreiben verwendet werden, sind von einem Computer des ersten Reviers in der Frankfurter Innenstadt abgerufen worden. Eingeloggt war eine Polizistin. Sie gilt als Hauptverdächtige. Es ist aber nicht klar, ob sie die Daten tatsächlich abgerufen hat oder ob ein anderer Polizist ihren offenen Account benutzt hat. Und es ist bisher nicht klar, wer die Daten bekommen hat, also wer der Verfasser der Drohbriefe ist. Die Frankfurter Anwältin äußert sich öffentlich nicht mehr zu den Drohfaxen.
Frank Angermund, also nochmal kurz zusammengefasst, Basay Yildiz wurde im jüngsten Schreiben damit gedroht, dass ihr dasselbe passieren könnte wie Walter Lübcke, also aus nächster Nähe erschossen zu werden. Eingegangen ist dieses Fax bei der Anwältin aber zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, dass der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten einen rechtsextremistischen Hintergrund hatte. Was bedeutet das? Standen die Verfasser in Kontakt mit dem mutmaßlichen Mörder Stefan E.? Wussten sie deshalb schon früher Bescheid über dessen rechtsextremes Motiv als die Behörden, sprich Hatten die Verfasser des Drohschreibens Täterwissen oder haben Behörden Informationen zurückgehalten? Das alles steht im Raum, ist aber nicht hinreichend zu beweisen. Sebastian Fiedler ist Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Fiedler, wir können da keine abschließende Antwort finden. 6 Beamte wurden suspendiert, 1 Polizist im Juni festgenommen, aber noch immer ist nicht klar, wer der oder die Absender der Drohbriefe ist oder sind. Es gibt auch bis heute keine Anklage. Alle Suspendierten schweigen zu den Vorwürfen. Das lässt manche Beobachter davon ausgehen, dass es da an Aufklärungswillen fehlt.
Ja, das mag eine Feststellung sein, aber die kann ich natürlich insoweit nicht kommentieren, als dass ich nicht Teil einer Ermittlungskommission oder der Staatsanwaltschaft bin. Es hat nur seine guten Gründe, dass erstens Ermittlungen manchmal etwas länger dauern und zum Zweiten, dass sie eben nicht öffentlich kommentiert werden. Und das hat damit zu tun, dass sie der Ermittlungen teilweise etwas kompromittieren, wenn wir sie öffentlich kommentieren, weil ja nun auch die Täter dann wissen, was getan wird. Also deswegen kann ich zu diesen Inhalten leider nicht sagen, schon gar nicht als Verbandsvertreter.
Wie erwähnt, sind in Hessen inzwischen 38 Fälle bekannt, wo wegen rechter Vorfälle gegen hessische Polizisten ermittelt wurde. Da sind die Chatnachrichten von Polizeischülern in Mülheim bei Offenbach. Fast die gesamte Studiengruppe ist von den Vorwürfen betroffen. Zum Beispiel soll da ein Bild von Juden in einem Deportationswaggon verschickt worden sein mit der Unterschrift "Genießt das Leben in vollen Zügen". Oder da ist ein Fall aus Dieburg, wo ein Beamter eine mutmaßlich rechtsextreme Bekannte mit Interna aus der Dienststelle versorgte. Kann man da wirklich noch von Einzelfällen sprechen?
Ja, gut, also das ist ja eine rhetorische Frage. Dass man bei über 30 Fällen nicht von Einzelfällen sprechen kann, liegt in der Natur der Sache. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie groß und die Probleme tatsächlich sind. Und die Wahrheit lautet, das wissen wir de facto derzeit nicht. Deswegen begrüßen wir, dass das in Hessen das nochmal wissenschaftlich angeschaut wird. Eine andere Möglichkeit haben wir auch gar nicht, weil wir ansonsten nur mit Thesen und Theorien operieren. Und das ist ein brandgefährliches Spiel, weil natürlich diese ekelhaften Tendenzen, das nicht mal so deutlich auch formulieren, nicht nur einfach insoweit irgendwie anstößig sind, sondern sie sind hochproblematisch aus einem demokratischen und aus einem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt heraus, weil nämlich das Vertrauen in die Institution Polizei als Vertreter des Gewaltmonopols von herausragend großer Bedeutung ist. Und alles, was an diesem Vertrauen kratzt, und das tun diese Fälle nachhaltig, das ist von gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Und deswegen tun wir gut daran, dass wir wirklich jedes einzelne Detail dieser Themenstellungen aufklären und die entsprechenden strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Konsequenzen folgen lassen und auf der anderen Seite deutlich machen, an welchen Stellen es Probleme gibt und wir nachsteuern müssen. Und das müssen wir definitiv.
Nun sind das oft völlig anders gelagerte Fälle, die im Zusammenhang mit rechtem Gedankengut bis hin zu Rechtsextremismus zusammengewürfelt werden. Polizisten wird generell gerne eine Gesinnung rechts der Mitte unterstellt. Zu hören ist dann auch von grundsätzlich rechten Tendenzen, die sich in der Anzahl der Mandatsträger zum Beispiel niederschlägt, wie ja die AfD besonders viele Polizisten und Soldaten ja tatsächlich in ihren Reihen hat. Da sagt dann der CDU-Politiker Friedrich Merz, wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD. Ihr Kollege Radek von der Gewerkschaft der Polizei, der griff das auf und sprach davon, da sei etwas in Schieflage geraten. Ab welchem Punkt muss denn die Polizei genau hinschauen? Wo wird es überhaupt kritisch?
Also man muss vor allen Dingen, glaube ich, den Kolleginnen und Kollegen deutlich machen, dass die Strategie der AfD, da haben Sie ja gerade jetzt darauf angesprochen, darauf ausgerichtet ist. Ganz besonders viele Leute aus den Vertretern der Sicherheitsbehörden allgemein, nicht nur der Polizei, sondern es betrifft natürlich auch die Bundeswehr, es betrifft die Nachrichtendienste, dass sie insbesondere da auf Stimmenfang gehen. Und man tut, glaube ich, gut daran, entsprechend aufzuklären, was das im Detail im Zweifel bedeuten kann, wenn das passiert. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese Diskussionen ein wenig voneinander trennen. Der eine Teil ist eine politische Strategie einer der in den Parlamenten vertretenen Parteien. Und eine andere Frage ist es, was wir mit diesen Fällen zu besprechen und welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben.
Da ist nur nach etlichen Fällen und Skandalen die Sorge groß, dass sicherheitsrelevantes Wissen in die falschen Hände gerät, dass Gesinnungsgenossen gewarnt oder politische Gegner ausgespäht werden könnten. Und das lässt die Polizei insgesamt in einem denkbar schlechten Licht darstellen. Kennen Sie Fälle, wo unschuldige Kollegen einem Generalverdacht ausgesetzt sind?
Selbstverständlich, zahlreiche. Und das können Sie an diesem ersten Revier natürlich festmachen. Das ist doch völlig klar, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch im privaten Umfeld entsprechend bewegen, natürlich auf diese Themenstellungen angesprochen werden und natürlich in dieses Fahrwasser dieser gesamten Debatte natürlich gezogen werden, obgleich sie mit diesen eigentlichen Vorwürfen gar nichts zu tun haben, was eben für nahezu die komplette Organisation der Polizei gilt, wäre meine These, weil wenn ich in das tatsächlich mir verfügbare Umfeld unseres eigenen Verbandes gucke, wenn ich auch in das Umfeld einer anderen Gewerkschaft gucke, wenn ich mir die Führungskräfte anschaue, die ich kenne, kenne ich tatsächlich aus meinem eigenen Erleben keine einzige dieser Führungskräfte, die solche Tendenzen in den eigenen Reihen tolerieren würde. Und das ist eine Wahrnehmung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stehen die öffentlich diskutierten Fälle, die natürlich drohen, insgesamt das Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu erschüttern. Und das ist genau der Grund dafür, warum wir natürlich selbst auch dafür eintreten, dass diese Fälle, die Sie gerade angesprochen haben, wirklich bis zum letzten aufgeklärt werden und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden, weil ich wiederhole mich da, weil wir leben in unserer Arbeit davon, dass die Bevölkerung ein großes, großes Vertrauen in die Polizei hat. Das tut 80% der Bevölkerung, aber das ist im Prinzip noch zu wenig. Wir müssen eigentlich noch dafür werben, dass das Vertrauen eher größer wird als kleiner und deswegen ist es von höchster Relevanz auch für uns selbst.
Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, vielen Dank. Die Polizei und die extreme Rechte, unser Thema heute Abend, was uns nun nach Kirtorf schauen lässt. Ein kleines, beschauliches Dorf, das sich in die Hügel des Vogelsberges schmiegt. Von den besagten 38 Fällen, wo in Hessen gegen Polizisten ermittelt wird oder wurde wegen rechter Straftaten, stammen einige von hier. Da soll zum Beispiel ein Brüderpaar auf einem Jahrmarkt durch rechte Parolen aufgefallen sein. Außerdem könnten Beamte, die aus Kirtorf stammen, an den Drohungen gegen Bassayildiz beteiligt gewesen sein. Und das sieht nach Recherchen eines crossmedialen Teams des Hessischen Rundfunks auch nicht wirklich nach einem Zufall aus. Denn dieses Fachwerkdorf hatte früher schon, Anfang der 2000er Jahre, eine bundesweit vernetzte Neonazi-Szene.
Neonazis, die sich Berserker Kirtorf nennen und judenfeindliche Rechtsrock-Songs mitgrölen. 15 Jahre alt ist dieser Ausschnitt aus einem heimlich gedrehten Filmmitschnitt. Als der Film seinerzeit veröffentlicht wurde, hatte Kirtorf seinen Ruf weg. Hessens braunes Dorf.
Ja, da bin ich doch die Kamera weg.
Es mag Zufall sein, dass wir bei unserem Besuch in Kirtorf bald auf einen der Berserker von damals treffen, Glenn Engelbrecht. Ein Interview will der Mann im szenetypischen Thorsteiner-Shirt nicht geben. Aber angesprochen auf die vermeintlich rechten Polizisten erzählt er, ja, er sei mit einem zusammen auf die Schule gegangen, aber mit der Berserker-Szene, nein, damit hätten die Polizisten nichts zu tun. Aber stimmt das? Oder gibt es doch Verbindungen zwischen den Beamten und der harten rechten Szene? Wir merken bald, in Kirtorf liegt vieles buchstäblich sehr nahe beieinander. Neonazis, die mit Polizisten auf einer Schule waren, die Bank für Vielfalt und der Supermarkt, vor dem plötzlich ein Auto hält, das meiner Kollegin Sarah Batti sofort auffällt.
Einfach so krass. Ich meine, wir stehen hier irgendwie, wie lange? 10 Minuten, 15 Minuten?
Genau.
Und dann kommt hier so ein kleiner VW Polo, eisernes Kreuz irgendwie draufgemalt. Und da drinnen sitzen zwei Typen, voll tätowiert. Und der eine den kompletten Arm von oben bis unten mit Hakenkreuzen.
Normales Dorf, harte rechte Szene. Auch Petro Valdivielso weiß um diese Brüche. Valdivielso ist einer der Initiatoren des Aktionsbündnisses gegen Rechtsextremismus, das sich damals als Reaktion auf die rechten Berserker in Kirtorf gegründet hatte. Dass Kirdorf jetzt wieder als braunes Dorf dasteht, ärgert ihn, weil sich viele Menschen in Kirdorf klar positionieren gegen rechts. Einerseits. Andererseits gäbe es rund um die Polizisten viele offene Fragen, obwohl doch seit Monaten ermittelt werde.
Das dauert zu lange. Es ist für so eine kleine Gemeinde ganz schwierig, damit umzugehen. Hier kennt sich jeder. Hier weiß jeder, in welchem Verein, in welcher Schule, in welcher Klasse, mit wem. Hier wusste man sofort, auch in der Zeitung keine Namen stand, wusste sofort jeder, wer es ist.
Dass jeder jeden kennt, diese Erfahrung machen auch wir sehr schnell. Vor allem, wenn es um die zwei Brüder geht, die auf einer Kirmes mit rechten Sprüchen aufgefallen sein sollen und bei denen im Rahmen einer Hausdurchsuchung eine Sammlung mit zahlreichen NS-Devotionalien gefunden wurde. Trotzdem hören wir immer wieder, die beiden Polizistenbrüder rechtsextrem. Nein.
Das wird übertrieben alles. Ich war selbst Polizist. Ich kenne diese Männer alle. Die spielen bei mir Fußball alles. Also ich kann da denen nichts Negatives nachsagen. Gell.
Sie kennen die Polizisten, um die es geht?
Ja, sind alles Kumpels, die mir spielen zusammen Fußball und alles.
Und Sie sagen, die haben mit Rechtsextremisten...
Nein, überhaupt nichts. Da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Da ist gar nichts.
Schließlich klingeln wir bei einem der Betroffenen. Aber das Gespräch an der Haustür fällt kurz aus. Er könne wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der Mann ist sichtlich aufgewühlt. Und auch das wird in den wenigen Minuten sehr deutlich. Dass er rechtsextrem sein soll, kann er absolut nicht nachvollziehen. Also, alles falsch? Der Verdacht gegen die Polizisten? Das Image des Ortes? Aus Ermittlerkreisen erfahren wir, die Hinweise im sogenannten Fall Kirmes auf eine rechte Gesinnung der beiden Brüder seien gravierend. Beide sind suspendiert, eine Rückkehr in den Dienst unwahrscheinlich. Und Kirdorf? Nein, Kirdorf ist nicht Hessens braunes Dorf, aber in Sachen rechte Polizisten führen gleich mehrere Spuren hierher. Zu dem Polizisten, den wir sprechen, und seinem Bruder, zu einem Beamten, der sich inzwischen das Leben genommen hat, und zu einem weiteren Polizisten, gegen den sogar wegen mehrerer Drohfaxe an eine Frankfurter Rechtsanwältin ermittelt wird, verschickt mit dem Absender NSU 2.0. Auch über diesen Mann wollen wir mehr erfahren. Hier aber endet die Spurensuche vor einem leerstehenden Haus und auf dem Einwohnermeldeamt in Kirdorf, wo man uns sagt, die aktuelle Adresse des Mannes könne man uns nicht sagen, die sei gesperrt.
Oliver Günther über Kirdorf, das als Neonazi-Nest verschrien war und wo nun gleich mehrere Polizisten in unterschiedlichen Fällen in Verdacht stehen wegen rechter Gesinnung oder Straftaten. Die Polizei hat also einen Ruf zu verlieren, wenn sie ihn in manchen Teilen der Bevölkerung nicht schon längst verloren hat. Der Polizist, dein Freund und Helfer, das ist er aber zum Beispiel bei Ottfried Preußler, mit dessen Räuber-Hotzenplotz ganze Generationen aufgewachsen sind und immer noch aufwachsen. Der Wachtmeister Dimpfelmoser, ein bisschen dusselig, aber mit gutem Herz.
Was Sie nicht sagen, rief Wachtmeister Dimpfelmoser dazwischen. Beraubt worden sind Sie? Von wem denn? Vom Räuber-Hotzenplotz. Augenblick mal, das muss ich zu Protokoll nehmen. Eifrig zückte der Wachtmeister seinen Stift und schlug das Notizbuch auf. Berichten Sie alles der Reihe nach, Großmutter, aber bleiben Sie streng bei der Wahrheit und sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell, dass ich mitschreiben kann. Und ihr beiden, er wandte sich an Kasperl und Seppel, ihr verhaltet euch mäuschenstill, bis wir fertig sind mit dem Protokoll, denn das ist eine Amtshandlung, ist das klar? Nun erzählte die Großmutter alles, was zu erzählen war, und der Wachtmeister Dimpfelmoser schrieb es mit wichtiger Miene in sein Notizbuch. »Werde ich nun meine schöne neue Kaffeemühle wiederbekommen?« fragte die Großmutter, als er endlich mit Schreiben fertig war und das Notizbuch zuklappte. »Selbstverständlich«, sagte der Wachtmeister. »Und wie lange kann das dauern?« »Tja, das ist schwer zu sagen. Wir müssen natürlich den Räuber Hotzenplotz erstmal fangen. Vorläufig kennen wir leider noch nicht einmal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit 2,5 Jahren führt er die Polizei an der Nase herum. Aber auch ihm wird man eines Tages das Handwerk legen. Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf die rege Mithilfe der Bevölkerung.« »Auf die rege was?« fragte Kasperl. Wachtmeister Dimpfelmoser blickte ihn tadelnd an. »Mir scheint, du bist schwerhörig, Kasperl. Ich sagte, wir hoffen auf rege Mithilfe der Bevölkerung.« »Was bedeutet das?« »Das bedeutet, dass uns die Leute helfen sollen, dem Kerl auf die Spur zu kommen.« »Aha«, meinte Kasperl, »und wäre der Polizei auch geholfen, wenn jemand ihn fangen würde?« »Das wäre natürlich das Allerbeste«, versicherte Wachtmeister Dimpfelmoser und strich sich den Schnurrbart. Aber so mir nichts, dir nichts lassen Räuber sich nicht fangen.
aus Ottfried Preußlers Räuber-Hotzenplotz. Sie hören HR2 Der Tag, dein Feind und Helfer, Rechtsextreme bei der Polizei, unser Thema heute Abend. Welches Ausmaß Rechtsextremismus oder überhaupt rechte Tendenzen haben bei der Polizei, ist nicht wirklich auszumachen. Es gibt keine Studien, Statistiken darüber. Die letzte Untersuchung, wo es aber eigentlich um Rassismus ging, soll nach dem sogenannten Hamburger Polizeiskandal entstanden sein, als in St. Georg auf der Wache Mitte der 90er vor allem Schwarze misshandelt und gedemütigt worden sein sollen. Seitdem hat sich aber auch vieles zum Positiven gewandelt. Zum Beispiel soll die Polizei in Hessen ganz bewusst auch immer bunter werden.
Traumberuf Polizist. Immer mehr junge Menschen, die in ihrer Familie jemanden haben, der nach Deutschland eingewandert ist, kommen zur hessischen Polizei. Alle durchlaufen die gleichen Prüfungen und wenn diese bestanden, ist die gleiche Ausbildung bei der Polizeiakademie Hessen. Dort zuständig ist Eva Hertel.
Bei den Berufseinsteigern haben wir zuletzt festgestellt einen Anteil von 21%, die einen Migrationshintergrund haben. Insofern hat er sich in den letzten 6 Jahren erheblich verbessert.
Und entspricht derzeit dem Anteil von Abiturienten mit Migrationshintergrund. Erfolg einer gezielten Ansprache der hessischen Polizei. Auf jedem Flyer oder Werbeplakat sind inzwischen junge Menschen mit dunkler Hautfarbe abgebildet.
Über die Sprache und die Kultur hinaus dient es auch damit, Identifikationsfiguren zu haben, also auch aktive Teilhabe zu signalisieren. Ja, dass Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund genauso Polizeibeamte werden können wie jeder andere auch, das ist wichtig. Das wirkt innerhalb der Polizei, das wirkt gegenüber den eigenen Familien der Betroffenen und das wirkt auch bei jedem Bürgerkontakt.
Wirkt dies auch gegen rassistische Vorurteile innerhalb der Polizei, gegen rechtsextreme Tendenzen, wie bei der Chatgruppe in einer Frankfurter Wache? Professor Raphael Beer bildet Polizisten in Hamburg aus. Er ist skeptisch.
Meine Anmutung ist dabei, das eine ist natürlich gut zu machen und zu wissen. Es löst aber nicht die Auseinandersetzung mit dem Extremismus in der Polizei ab und es egalisiert überhaupt nichts. Also die Frage nach den Migranten in der Polizei ist völlig unabhängig erstmal zu stellen zur Frage von extremistischer Abweichung.
Dass Migranten die Polizei gegen Rassismus und extreme politische Einstellungen immunisieren, sei eine überhöhte Erwartung, meint Beer. Auch Migranten seien vor solchen Einstellungen nicht gefeit. Doch in der Praxis der Ausbildung müssen alle Anwärter mit stressigen Situationen klarkommen, erzählt Soziologiedozentin Katrin Hartmann von der Polizeiakademie.
Konkret bedeutet das, dass sowohl Studierende mit als auch ohne Migrationshintergrund in Einsatzsituationen kommen, in denen sie sich auseinandersetzen müssen mit Bevölkerungsgruppen, zu denen sie bisher keinen Zugang hatten. Es gibt Kollegen, die dann frühzeitig schon beschimpft werden, bespuckt werden. Das sind Erfahrungen, mit denen muss so ein junger Mensch erstmal klarkommen.
Aber auch diese Botschaft hat die Ausbilderin. Der harte Kerl in Uniform, die taffe Polizistin, die nicht über Gefühle sprechen, hätten ausgedient.
Das ist ein Berufsbild, das mittlerweile überholt ist. Bei den jungen Leuten, mit denen ich zu tun habe, habe ich den Eindruck, hier wird tatsächlich auch über Gefühle gesprochen. Was macht das denn gerade mit mir, was ich da erlebe? Und das ist ein erster Schritt, ein ganz wichtiger erster Schritt.
Soweit Volker Siefert. Also, auch wenn der Anteil der Polizeianwärter mit Migrationshintergrund sich in Hessen binnen 6 Jahren fast verdoppelt hat, Vielfalt im Team ist kein Bollwerk gegen Rechtsextremismus und schützt auch nicht zwangsläufig vor Rassismus, so das Zitat von eben. Was hilft und schützt aber dann? Und warum gibt es überhaupt Rechtsextreme in der Polizei? Darüber sprechen wir mit Professor Christoph Kopke. Er ist Politikwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Kopke, wir haben vorhin gehört, es gibt keine Studien aktuell dazu, zur Zahl von Rechtsextremen in der Polizei. Sie aber bilden Polizeikommissare aus und haben deshalb viel Kontakt mit der Basis. Ihre Einschätzung, sind rechtsextreme Einstellungen in der Polizei stärker verbreitet als in der Gesamtbevölkerung?
In der Tat kann man das seriös so nicht klar beantworten, weil wir haben keine Studien, die uns wirklich valide Aussagen zu diesem Thema ermöglichen. Im Moment läuft ja in Hessen eine Studie zu den Einstellungen, den politischen Einstellungen innerhalb der hessischen Polizei. Vielleicht können wir nach dieser Studie mehr zu dem Thema sagen.
In dem Zusammenhang wird dann gerne davon gesprochen, die Polizei sei in ihrer Zusammensetzung ein Spiegel der Gesellschaft. Stimmt das denn überhaupt?
Na, das stimmt zum Teil. Natürlich ist die Polizei eine sehr große, oder die Polizeien, muss man sagen, die ganzen Länderpolizeien, die Bundespolizeien, eine große Organisationsstruktur mit vielen Menschen und natürlich auch sehr heterogen und in gewisser Weise auch ein Abbild der Gesellschaft, aber eben nur in gewisser Weise. Erstens, wenn Sie die Verteilung der Geschlechter anschauen, wenn Sie den sogenannten Migrationshintergrund anschauen, dann haben wir natürlich nicht ein exaktes Spiegelbild der Gesellschaft in allen Ebenen der Polizei. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft wäre, stellt sich die Frage, ob Polizei nicht mit anderen Kriterien gemessen werden muss. Ob man eben alles in einer Polizei dulden kann, was man in einer Gesellschaft dulden muss.
Jetzt gibt es immer wieder diese Fälle von Polizisten, die rechtsextrem ausscheren, auch wenn wir Hessen verlassen, wenn ein Pegida-Anhänger in Dresden auf ZDF-Reporter losgeht und sich später rausstellt, er ist sächsischer LKA-Beamter, wenn in Cottbus Beamte offenbar nicht konsequent genug bei Hetzmärschen einschreiten oder wenn Polizisten sogar offenbar die rechtsextreme Terrorgruppe Freital 2015 vor einer Razzia warnten. Da fällt es dann schwer zu glauben, dass Rechtsextreme bei der Polizei nicht gehäuft anzufinden sind.
Nun, es sind natürlich die Einzelfälle, die Sie genannt haben, und es gibt natürlich eine ganze Masse mehr sogenannter Einzelfälle. Die muss man differenziert anschauen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob Leute irgendwelche Meinungen vertreten und auch vielleicht innerhalb der Kollegenschaft sich mit Äußerungen hervortun oder ob sie solche zum Teil ja strafbare Handlungen begehen, wie etwa das Weitergeben von Informationen, das Durchstecken von Informationen in laufenden Verfahren an Mitglieder der rechtsextremen Szene, also ob sie selbst der rechtsextremen Szene zuzurechnen sind. Ist sicherlich so, dass bestimmte Leute von der Polizei mehr angezogen werden als andere. Ein gewisser Hang vielleicht zu Ordnungsvorstellungen, zu Law and Order und so weiter mag in der Polizei mehr verbreitet sein als in anderen Teilen der Gesellschaft.
Neben der Haltung ist es vielleicht ja auch die Erfahrung, gerade an den Brennpunkten großer Städte sind Enttäuschungen vorprogrammiert, Vergeblichkeitserfahrungen, also dass das eigene Handeln zwecklos ist, wenn der gerade festgenommene Dealer dann wieder freigelassen werden muss und am nächsten Tag genau an derselben Ecke steht. Befördert dieser Frust im Dienst eine rechtsextreme Haltung?
Na, er fordert auf jeden Fall eine negative Sicht auf Gesellschaft, auch eine negative Sicht auf Menschen. Wenn sie also immer unter extremen Belastungen stehen, wenn sie immer mit extremem Verhalten konfrontiert sind, gehen wir vom Rechtsextremismus weg. Was macht das mit einer Polizeibeamtin, einem Polizeibeamten, der sich vielleicht professionell über Wochen Kinderpornos anschauen muss, weil er in Ermittlungen dort vorankommen muss? Was macht das mit seinem Menschenbild? Was macht das mit seinem Bild von Geschlechtern, von seinem Bild von Sexualität? Also Polizeibeamte haben auf unterschiedlichsten Ebenen immer konfrontiert mit Negativen. Und manche können sicherlich auch bestimmte Erfahrungen dann eben durch rassistische Stereotypbildungen verarbeiten, Anführungszeichen.
Und was machen wir jetzt damit? Wie schützen wir Polizisten vor diesen Übergängen, die auch fließend sein können? Durch bessere Kontrollen bei der Rekrutierung, durch mehr politische Bildung, durch Supervision?
All das sind Punkte, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen, die auch in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichen Formen bereits in der Polizei gemacht werden. Supervision ist, glaube ich, ganz wichtig. Gute dienstliche Verhältnisse, gute Arbeitsbedingungen, also die gewerkschaftlichen Forderungen, die wir regelmäßig hören, sind, glaube ich, wichtige Forderungen. Und gleichzeitig müssen wir bestimmte Dinge, die auch angemahnt wurden in den NSU-Untersuchungsausschussberichten, wie Fehlerkultur, Diskussionskultur, sei, darf sich nicht vor Kritik verschließen, sondern muss Kritik als Ressource begreifen, wo man sozusagen insgesamt die Institution nach vorne bringen kann.
Viele Experten sagen auch, man müsse das Schweigen durchbrechen. Also wer sich jetzt auflehnen wolle, zum Beispiel gegen rechte Tendenzen unter den Kollegen, der werde oft als Nestbeschmutzer gemobbt oder an den Rand gedrängt. Wie kann man da den Widerständigen den Rücken stärken?
Das ist erstmal die Frage tatsächlich, was geben die jeweiligen Führungskräfte vor, wie positionieren die sich dort? Und ich denke, es muss unabhängige Polizeibeschwerdestellen geben, sowohl für die Bevölkerung, aber eben auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, um sich sozusagen so einem Gruppendruck auch zu entziehen, weil das ist natürlich nicht einfach. Man ist ja auf den Kollegen, auf die Kollegin im täglichen Dienst angewiesen und ist natürlich dann vielleicht eher geneigt, bei Tendenzen, die man selber vielleicht gar nicht mag, lieber wegzusehen, beziehungsweise hier nicht den Mund aufzumachen.
Man könnte inzwischen beim medialen Echo den Eindruck bekommen, Hilfe, der Staat, der wird an seinen Schaltstellen regelrecht unterwandert von Rechtsextremen. Die sind auf dem Marsch durch die Institutionen. Ab wann ist das Hysterie und wann ist die Reaktion angemessen?
Es ist einerseits Teil einer Kampagne, die auch an die Bediensteten in den Sicherheitsorganen gerichtet ist, nach dem Motto, der Staat hat euch verraten, es gibt einen Putsch von oben, das Merkel-Regime ist widerrechtlich, ihr müsst Widerstand leisten. Also es gibt schon regelrechte Aufrufe aus der extremen Rechten in die Sicherheitsbehörden, in die Polizei, in die Bundeswehr hinein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich denke, wir haben keine tatsächlichen Anzeichen für eine flächendeckende Durchsetzung und Unterwanderung der Rechtsextremen in den Sicherheitsbehörden. Im Gegenteil, glaube ich, diese jetzige Debatte zeigt auch den Handlungsbedarf auf. Und ich denke, die Behörden, die Innenministerien, die Polizeiführungen, auch die Bundeswehr und so weiter, werden entsprechend reagieren müssen. Ob das dann ausreicht, das wird man sehen. Ich glaube, es ist Anlass für Sorge, es ist Anlass für Handlungen, es ist kein Anlass für Hysterie.
Christoph Kopke, Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Dankeschön. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, dein Feind und Helfer, Rechtsextreme bei der Polizei, unser Thema heute Abend. Wir haben im Laufe der Sendung schon verschiedene Polizistentypen kennengelernt. Von solchen Rechtsaußen haben wir viel gehört, vom Staatstölpel, dem Filmmoser, außerdem kurz. Nun lernen wir Polizeimeister Otto Kaspar kennen. Im Dritten Reich, beim 4. Revier in Frankfurt, zuständig für die Meldestelle. Ein mutiger Mann, der die jüdische Familie Sänger vor der Deportation in ein KZ bewahrte, indem er deren Meldekarten änderte.
Einige Tage nach seinem ersten Besuch kam Polizeimeister Kaspar wieder in unsere Wohnung und es gab noch einmal ein Gespräch mit Mama hinter verschlossener Tür. Er sagte, er habe sich erkundigt und glaube zu wissen, dass es uns bald sehr schlecht ergehe, wenn wir in die Judenliste der Staatspolizei aufgenommen würden. Man munkele, in Kürze müssten die Juden erheblich mehr Steuern zahlen als die Arier, außerdem wolle man sie in geschlossene Wohnviertel umsetzen. Weitere, vielleicht auch strengere Maßnahmen seien in Vorbereitung. Wir brauchten uns aber keine Sorgen zu machen, fuhr er fort, für uns gelte das nicht, denn er habe nach langem Überlegen unsere Familie nicht in die Judenliste aufgenommen. Auf Omas Frage, wie das möglich sei, ohne dass ihm daraus größere Schwierigkeiten entstünden, erklärte Kaspar, er habe einfach unsere Karte in der Meldekartei abgeändert und aus mosaisch Dissident gemacht. Er beschwor Mama, von nun an dürfe sie sich nirgendwo mehr als jüdisch bezeichnen. Wann immer sie ein behördliches Formular auszufüllen habe, er wusste ja, dass das in unserer Familie allein Mama machte, müsse sie künftig, wenn nach der Religionszugehörigkeit gefragt werde, Dissident oder religionslos schreiben. Und das gelte für die ganze Familie. Bevor sich Polizeimeister Kaspar verabschiedete, gab er meiner Mutter noch zu verstehen, dass auch er in große Verlegenheit käme, wenn bekannt würde, dass mit unserer Abstammung etwas nicht in Ordnung sei. Man könnte mit Recht fragen, was den Polizeimeister Kaspar veranlasst hat, eine so riskante Korrektur an unserer Einwohnermeldekarte vorzunehmen. Ich weiß es bei Gott nicht. Er tat es einfach.
Aus Valentin Sängers Kaiserhofstraße 12. Wenn das Landesamt für Verfassungsschutz einen neuen Verfassungsschutzbericht vorlegte, dann kam immer formelmäßig auch dieser Hinweis. Der islamistische Terror stellt weiterhin die größte Gefahr dar. Das hat sich seit gestern geändert. Am Mittwoch war die Vorstellung des Berichts vom vergangenen Jahr und da fiel der Satz nicht mehr. Stattdessen stellen die Sicherheitsbehörden fest, es gibt mehr Gewalt von rechts, obwohl der Mord an Walter Lübcke, der eine Zäsur darstellt, in dem Jahresbericht noch nicht einmal registriert wurde. Er fällt ja in die nächste Bilanz. Die Zahlen von 2018 von Ariane Focke.
25 rechtsextremistische Gewalttaten zählten die hessischen Sicherheitsbehörden 2018, vor allem Körperverletzungen. Das sind 9 mehr als im Jahr zuvor. Innenminister Beuth sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung. Hass und Hetze im Netz stachelten Rechtsradikale zusätzlich an. Dennoch stehe Hessen im Bundesländervergleich gut da.
Wir haben große Herausforderungen im Bereich des Extremismus zu stemmen, auch gerade im Bereich des Rechtsextremismus. Die Zahlen ergeben, dass wir ein ungefähr gleichbleibendes Personenpotenzial haben. Wir haben einen leichten Anstieg bei den Gewalttaten, aber das Niveau, auf dem wir uns dort bewegen, ist, was den Vergleich auch der Bundesländer angeht, im unteren Drittel.
Damit Extremisten nicht an Waffen kämen, müsse das Waffengesetz in Deutschland verschärft werden. Dafür will sich der hessische Innenminister bei einer Bundesratsinitiative am Freitag einsetzen. Damit will Beuth sicherstellen, dass Extremisten nicht legal Waffen besitzen können.
Wenn wir Erkenntnisse bei den Verfassungsschutzbehörden über Extremisten haben, dass wir die den Waffenbehörden sozusagen automatisch zur Verfügung stellen und dass das dann unmittelbar dazu führt, dass waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen werden können.
Das sei eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation. Diese Maßnahme allein reiche im Kampf gegen Extremismus allerdings nicht aus, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Günther Rudolph. Mit Blick auf die jüngsten rechtsextremistischen Straftaten wie den Mord an Walter Lübcke, sagt Rudolph.
Wir erwarten natürlich auch, dass die Sicherheitsbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, die personell in den letzten Jahren stark ausgebaut wurden, auch endlich wirkungsvoll agieren können. Auch das scheint ja in den letzten Jahren in Hessen nicht der Fall gewesen zu sein.
Für Hessens Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer würde eine Verschärfung des Waffengesetzes die Arbeit des Verfassungsschutzes deutlich vereinfachen.
Wer bei dem Verfassungsschutz als Extremist gespeichert ist, wäre per se unzuverlässig und darf keine Waffen bekommen und müsste auch bestehende Waffen, wenn er welche hätte, diese abgeben.
Schäfer sagte, Gewalt sei für viele Extremisten unverändert ein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Dennoch sei auffällig, dass es in allen Bereichen des Extremismus zunehmend auch gemäßigtere Gruppen gebe, von denen aber genauso eine hohe Gefahr ausgehe wie von den gewaltbereiten Extremisten, weil sie den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen würden, zum Beispiel durch scheinbar harmlose Sportveranstaltungen.
Diese Hallen hinterher sind besenrein, da gibt es keine Beschädigungen und nichts. Aber während der Veranstaltung werden zum Beispiel die Scheiben abgeklebt, sodass man gar nicht reinschauen kann. Also die Szene achtet darauf, dass sie eben nicht mit dem Staat anbandelt, dass sie eben dann ihre Veranstaltung durchführen kann und somit natürlich auch der Eventcharakter immer größer wird und viele Menschen sagen, da kann man hinfahren.
Im linksextremen Spektrum zählten die Sicherheitsbehörden im vergangenen Jahr insgesamt 13 Gewalttaten, im islamistischen Bereich eine. Trotzdem, so der Innenminister, bestehe die Terrorgefahr in Hessen durch Islamismus unverändert fort.
Aber es gibt eben auch immer mehr sogenannte abgekühlte rechte Extremisten, die nun routinemäßig auf eine vielleicht doch noch vorhandene Gefährlichkeit hin überprüft werden sollen. Die extreme Rechte tritt immer selbstbewusster auf, heißt es außerdem im hessischen Verfassungsschutzbericht für 2018. Aber wenn die Gefahrenlage so ist, wie sie ist, dann brauchen wir jetzt erst recht gute Ermittler und solche, deren Staatstreue nicht auf dem Spiel steht. Wir brauchen aber auch eine Informationspolitik der Landesregierung, die nicht den Nährboden schafft für immer neue Spekulationen. Und mit diesem Umgang der Regierung befasst sich Pitt von Bebenburg. Er ist hessischer Landeskorrespondent für die Frankfurter Rundschau und hat nun an einem Buch mitgearbeitet, das gestern erschienen ist, mit dem Titel Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Ein Gemeinschaftswerk investigativer Journalisten. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Pierott.
Herr von Bebenburg, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Drohfaxe, von denen wir zu Beginn unserer Sendung berichtet haben. Da hat die Öffentlichkeit erst 4 Monate nach dem ersten Drohbrief von diesen Ermittlungen erfahren, im Dezember 2018, aber auch nur, weil eine Zeitung berichtete und die Abgeordneten daraufhin dann darauf aufmerksam wurden. Mauert die Landesregierung?
Den Eindruck kann man wirklich gewinnen. Sie haben die Zeit von 4 Monaten angesprochen. Das ging ja danach weiter. Jedes Mal erst, wenn in der Zeitung wieder was gestanden hat, wenn was durchgesickert war, wurde auch das Parlament informiert, wurden die Abgeordneten informiert und dann auch die Öffentlichkeit.
Allerdings kontert dann Innenminister Beuth regelmäßig, er könne Täterwissen nicht öffentlich bekannt machen, das erschwere die Ermittlungen. Ist das für Sie plausibel, beziehungsweise was dann eigentlich gefährlicher, Aufklärung oder Nicht-Aufklärung?
Eine Aufklärung ist natürlich absolut wichtig. Die Frage ist, was daran behindernd sein soll, wenn man diese Informationen weitergibt. Zum Beispiel, dass überhaupt ein Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 bei einer Anwältin eingetroffen ist. Die Frage stellt sich ja, der Absender, der den losgeschickt hat, wird schon selber davon ausgehen, dass da ermittelt wird. Wenn dies also in die Öffentlichkeit kommt, dürfte das eigentlich nicht die Ermittlungen irgendwann behindern. Mir jedenfalls leuchtet das nicht ein. Und außerdem sind wir da in Hessen gebrannte Kinder, weil wir hier schon öfter erlebt haben, dass Behörden eben geschützt worden sind von Politikern, also dass Polizei oder Verfassungsschutz geschützt wurden und das Vorrang hatte vor einer Information von Abgeordneten und Öffentlichkeit. Und das ist ein großes Problem.
Wir erinnern uns da an Halit Yozgat, das mutmaßlich 9. Opfer des NSU. Erst 4 Wochen nach seinem Mord erfuhren die Abgeordneten damals 2006, dass da in dessen Internetcafé auch der V-Mann-Führer Andreas T. gewesen sein soll. Der Innenminister hieß seinerzeit Volker Bouffier. Sehen Sie da ein Muster?
Ja, Ja, das waren nicht nur 4 Wochen damals, das waren 3 Monate. Der Mord war im April und im Juli hat Bouffier dann endlich damit rausgerückt, auch wie in diesem Fall aktuell, erst nachdem eine Zeitung darüber berichtet hatte. Das sieht doch schon sehr nach einem Muster aus. Auch damals hat es eigentlich nie eine Gründung gegeben. Die Staatssekretärin war sogar in den entsprechenden Gremien in den Zeiten, in den Wochen dazwischen vorbereitet, darauf Stellung zu nehmen. Sie hatte das Papier bei sich, aber sie hat nicht von sich aus berichtet, sondern hat dann gesagt, naja, wenn niemand fragt, dann sage ich auch nichts.
Jetzt ist beide Male die Informationspolitik, also von Peter Beuth, von Volker Bouffier, stark zeitverzögert. Was bewirkt das denn in der Außenwahrnehmung?
Ja, das bewirkt, dass es wirkt wie eine Geringschätzung dieser Tat, als ob das nicht wichtig genug genommen würde, als ob auch möglicherweise die Öffentlichkeit darüber getäuscht werden soll, was da in der Polizei los ist. Und man kann ja umgekehrt sagen, seit das bekannt ist, dass diese Drohfaxe versandt werden, dass es möglicherweise eine Verbindung zu diesem ersten Polizeirevier in Frankfurt gibt, ist ja eine Menge in Gang gekommen, auch öffentlich. Gerade heute hat Volker Bouffier gemeinsam mit Tarek Al-Wazir ein Programm gegen Hetze und Rechtsextremismus vorgestellt. Das Thema ist auf dem Tisch. Und das eben nicht erst seit dem schrecklichen Mord an Walter Lübcke, sondern schon vorher, gerade durch diese Diskussion, die damals losgestoßen worden ist.
Also Sie sehen auch positive Entwicklungen, was die Aufklärung von behördlichem Versagen anbelangt. Schauen wir nochmal zurück auf den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Da konnte immerhin der Vize des Bundesamts für Verfassungsschutz Fritzsche seinerzeit noch sagen, Schreddern von Akten, das sei zu rechtfertigen. Immerhin dürften keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Das könnte man heute wohl so nicht mehr sagen öffentlich.
Ja, die Öffentlichkeit und auch die Abgeordneten im Landtag und im Bundestag haben natürlich Anspruch darauf, informiert zu werden, was hier in diesem Lande los ist, was für Gefahren herrschen. Dass man da immer abwägen muss, was Ermittlungen schwer behindert, steht auf dem einen Blatt. Aber dass Fälle wie dieser, in der ein NSU 2.0 sich angeblich gegründet hat, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Abgeordneten gehört, das steht für mich außer Frage. Das muss so sein. Und es hat sich ja auch im weiteren Handeln des Innenministers, nachdem er mal angefangen hat, das Thema in die Öffentlichkeit zu geben, durchaus gezeigt, dass sich das bewegt. Sie haben es selber in der Sendung vorhin berichtet. Im Laufe der Wochen und Monate kamen dann raus, insgesamt 38 Polizisten waren möglicherweise belastet. Es wurde gegen sie ermittelt. Teilweise hat sich das bestätigt. Teilweise wurden die Dinge eingestellt oder sind noch nicht zu Ende bearbeitet. Die rechtsextreme Chatgruppe, die im Polizeipräsidium Frankfurt aufgeflogen ist, ist nur aufgeflogen in dem Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen der Drohungen gegen die Rechtsanwältin. Und man möchte nicht wissen, wie viele solcher Chatgruppen es anderswo gibt, die vielleicht nicht auffliegen, weil eben in dieses Nest nicht reingestochen wird.
Pitt von Bebenburg, seit 35 Jahren bei der FR, außerdem Mitautor des Buchs Extreme Sicherheit. Vielen Dank. Polizisten sollen dem Staat und dem Wohle aller dienen, ohne Ansehen der Person. Wir haben vorhin in unseren Ornamenten gehört von schusseligen und couragierten Polizisten. Nun hören wir vom Scharbesuch in Berlin, wo die Polizei unerbittlich gegen die Menschen vorgeht, die sich draußen vor der Oper versammelt haben, ob als Demonstranten oder als Schaulustige. Benno Ohnesorg wird von einem Polizisten erschossen, was den Beginn der 68er-Bewegung markiert. So erinnert sich seine damalige Begleiterin daran, Friederike Hausmann.
Es ist schwer, nach fast 40 Jahren die eigenen Erinnerungen zu trennen von der Überlagerung durch Beschreibungen anderer und die Flut der Bilder. Aber schon unmittelbar nach dem 2. Juni wurde mir klar, wie bruchstückhaft meine Wahrnehmungen vom Geschehen dieses Abends waren. Bruchstückhaft deshalb, weil ich von einer Mischung aus Panik und Wut überwältigt, wie in einem Tunnelblick, nur meine unmittelbare Umgebung erfassen konnte. Dieser Schockzustand begann nicht erst, als ich einen jungen Mann im Hof eines Wohnhauses blutend auf dem Boden liegen sah, sondern von dem Augenblick an, als die Polizei die Anti-Schah-Demonstranten auseinandertrieb, die gegenüber der Deutschen Oper zwischen spanischen Reitern und einem Bauzaun eingezwängt waren. Der Berliner Polizeipräsident hat dieses Vorgehen später als Leberwurst-Taktik gerühmt. Hineinstechen und ausquetschen. Die Polizisten rissen von der Mitte her die spanischen Reiter auseinander und trieben prügelnd und zum Teil zu Pferd die Menschen vor sich her. Da ein Ausweichen nach hinten nicht möglich war, entstand ein schreckliches Gedränge nach den Seiten. Die Demonstranten trampelten übereinander und viele brachen unter den Knüppeln der Polizei blutend zusammen. Weil ich ziemlich am Rande in Richtung Krumme Straße gestanden hatte, konnte ich wegrennen, ohne von den nachdrängenden Polizisten erwischt zu werden. Danach erinnere ich mich nur noch an einen dunklen Hof mit wirr durcheinander hastenden Gestalten. Plötzlich lag ein Mensch vor mir auf dem Boden, der am Kopf blutete und dem ich ohne nachzudenken meine Tasche unter den Kopf schob. Ich habe weder einen Schützen gehört noch den Polizisten gesehen, der später als der Schütze identifiziert wurde. Nicht einmal den Fotografen habe ich bemerkt. Meine einzige klare Erinnerung und zugleich diejenige, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt hat, ist die, dass ich plötzlich wieder auf der Straße stand und fassungslos meine blutverschmierten Hände betrachtete. Auch wenn ich längst nicht mehr der Ansicht bin, dass mit dem 2. Juni 1967 das Jahr begann, das alles verändert hat, so hat dieses Bild in meinem Kopf zumindest mein Leben grundlegend verändert.
Tobias Singerlstein ist Jurist und Kriminologe an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Professor Singerlstein, jetzt haben wir gerade gehört von Friederike Hausmann, wie sie sich an den 2. Juni 1967 erinnert, als sie den sterbenden Benno Unesorg fand und wie sie das Agieren der Polizei erlebte, die auf die Demonstranten losging. Gemessen daran, also jetzt ohne rechtsextreme Vorfälle verharmlosen zu wollen, erscheint die Polizei doch heute eigentlich insgesamt in einem ganz anderen, vielleicht auch besseren Licht.
Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge berücksichtigen. Zum einen war das dann damals natürlich eine ganz besondere gesellschaftliche Situation, wo die Entwicklung sehr zugespitzt war. Und das hat sich natürlich auch im polizeilichen Handeln niedergeschlagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Polizei in den vergangenen 50 Jahren in der Bundesrepublik einen enormen Entwicklungsprozess durchgemacht hat, der von Demokratisierung geprägt ist und auch von Professionalisierung, insbesondere in den 1990er Jahren. Sind Konzepte wie Community Policing und Ähnliches in der Polizei stark geworden. Und
was ist das, Community Policing?
Eine Form des Polizierens, die wirklich bürgerorientiert ist und die vor Ort eben mit dem Leitbild des Freund und Helfers agiert und auf den Bürger zugeht und seine Nöte ernst nimmt.
Kann man trotzdem sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja viele Altnazis in der Polizei wie auch in anderen Behörden. Da gab es eine bemerkenswerte personelle Kontinuität in sensiblen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel beim BKA. Da gehörte ein Großteil der leitenden Beamten in der NS-Zeit der SS an. Also zeigt das, dass es immer irgendwo auch einen braunen Bodensatz eigentlich gab und geben wird?
Na, es ist auf jeden Fall so, dass wir diese Kontinuitäten haben, dass die Sicherheitsbehörden nach dem Nationalsozialismus zu Beginn der Bundesrepublik stark durchsetzt waren, geprägt waren von Nazis. Und das sind ist natürlich ein Erbe, sind Entwicklungslinien, die sich auf eine bestimmte Art und Weise bis heute fortsetzen, von denen wir heute immer noch Spuren in den Sicherheitsbehörden finden. Aber wie gesagt, die Polizei hat in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik eine enorme Entwicklung durchgemacht und ist heute natürlich eine vollkommen andere Institution als zu Beginn der Bundesrepublik.
In den 70er und 80er Jahren kämpfte die RAF gegen das sogenannte Schweinesystem. Polizisten waren für sie legitime Ziele. Heute wirkt es umgekehrt. Rechte Gewalttäter scheinen Polizisten nicht mehr so sehr als Gegner, sondern als mögliche Verbündete zu sehen, schreiben im Netz auch davon, dass im Falle des Falles sich Polizisten schon auf ihre Seite schlagen würden. Ist das herbeigeschrieben oder gibt es diese Entwicklung?
Ich glaube, es gibt diese Entwicklung. Auch hier muss man, glaube ich, genau hinschauen und differenzieren. Es gibt in der extremen Rechten eigentlich immer schon den Versuch, die Ambition, die Sicherheitsbehörden zu unterwandern und besonders anzusprechen, einzubinden. Und man kann sicher auch sagen, dass es in Teilen der Sicherheitsbehörden eine besondere Affinität zu rechten und auch zu extrem rechten Positionen gibt. Das ist jetzt auch kein Spezifikum für Deutschland, sondern das kann man in vielen Ländern beobachten. Aber es gibt in der extremen Rechten auch das entgegengesetzte Bild. Also insbesondere bei den organisierten Neonazis ist die Polizei durchaus ein Feindbild und hat man gerade in den vergangenen Jahren ja auch häufiger Versammlungen erlebt, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen rechtsextremen Teilnehmern von Demonstrationen gekommen ist und der Polizei.
Anknüpfend an diese Strategie, die Sie im ersten Teil erwähnt haben, der NPD-Politiker Steffen Hubka hat seinen Anhängern vor mehr als 20 Jahren empfohlen, eine Ausbildung zu machen bei der Bundeswehr oder Polizei, die in Erwägung zu ziehen mit dem Ziel, sich in besonders qualifizierten Spezialeinheiten das nötige Wissen und Können anzueignen. Wie können wir da heute wachsam sein? Also wie kann man dann zum Beispiel verhindern, dass sich Rechte in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz und Justiz vernetzen?
Ich glaube, da brauchen wir eine vielseitige Strategie. Also zum einen brauchen wir qualitativ hochwertige Auswahlprozesse, wo Einstellungen vorgenommen werden. Da erweist es sich natürlich als problematisch, dass für die Polizei ohnehin nicht so ganz einfach ist, qualifiziertes Personal zu gewinnen heutzutage. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass die Institution Polizei vollständig klar macht, dass solche Tendenzen innerhalb der Institution nicht geduldet werden und da einen klaren Abgrenzungskurs fährt. Und ich finde, da gibt es sehr positive, sehr beruhigende Signale, zum Beispiel, dass die GdP sich da ganz klar positioniert, finde ich ein ganz wichtiges Signal. Aber man hat auch den Eindruck, dass den Vorfällen, die dann bekannt werden, die auch eher scheibchenweise bekannt werden, nicht immer mit der Konsequenz nachgegangen wird, die man sich doch eigentlich wünschen würde.
Das war HR2 Kultur der Tag und zunächst mal war das jetzt Tobias Singelstein, er ist Jurist und Kriminologe an der Ruhr-Universität in Bochum. Vielen Dank für das Gespräch. Dein Feind und Helfer, Rechtsextreme bei der Polizei, haben wir heute getitelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth. Sie können uns auch nachhören in der Wiederholung in HR Info ab 22 Uhr oder Sie finden uns in der ARD Audiothek oder auf hr2.de als Podcast.